Hallo.
Hallo, ihr lieben Zuhörerinnen
und
Zuhörer.
Du darfst anfangen.
Darf ich anfangen? Wir müssen gleich mal eins dazu sagen. Wir haben jetzt eine gewisse Zeit zwischen den Aufzeichnungen und wir müssen,
also wir müssen uns wieder eingrooven.
Wir müssen uns eingrooven. Deswegen sagen wir jetzt Hallo und herzlich willkommen zum Sweet and Easy Podcast mit Eni von der Maiklokjes.
Und Ole Lehmann.
Und einen wunderbaren Taratating. Gast haben wir heute. Ja, Sophia Hoffmann ist da. Hallo, schön, dass du
Hallo.
Da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Wer so von Sophia noch nichts gehört hat, der hat unter
Der hat
Stein
auch noch
gelebt.
Nichts Sweet and Easy gesehen.
Nein, der hat auch nichts Sweet and Easy gesehen. Der hat noch nie gebacken oder gekocht in seinem Leben.
Nee, und der kennt viele tolle Bücher nicht,
nee, eben.
Die ich auch von ihr zu Hause habe. Und der weiß auch vielleicht gar nichts von Ernährung, die abseits des Mainstreams ist. Also ich spreche jetzt von vegetarisch, vegan und das Ganze, ich verbrauche alle Reste für irgendwas.
Weil das finde ich Zero-Waste-Küche.
Genau, ja, das ist eigentlich das, was ich ja liebe und was ich, glaube ich, schon zu Ostzeiten betrieben habe. Also im Osten gab es das sehr häufig. Dass man wirklich fast nichts mehr übrig hatte und wir haben den Müll nur einmal die Woche runtergebracht. Ja. Heute muss man das ja schon 2-3 Mal machen in der Woche.
Ich glaube, das hat nicht nur was mit dem Osten zu tun, sondern mit der Zeit. Also meine Mutter hat auch so, weil wir auch wenig Geld hatten, so gekocht, dass wenig immer übrig blieb, sondern es wurde alles verarbeitet.
Verbraten.
Und meine Oma hat immer noch erzählt, dass sie damals natürlich, dass in dem Ort, wo sie aufgewachsen ist, geschlachtet wurde und sie, da wurde ja auch dann vom Schwein alles genommen.
Ich weiß, wie blutrührend ist.
Genau, aber sie hat Blut gerührt. Ich wollte es jetzt nicht so plakativ sagen, aber wenn du es sagst, darf ich es auch. Aber mal abgesehen davon ist das ja auch gut. Und wir gehen ja auch, glaube ich, wieder so ein bisschen dahin. Wie empfindest du das, nachdem du das Buch rausgebracht hast?
Also
hattest du da viel Zusprüche?
Absolut. Mhm. Ne? Also das Buch ist sehr beliebt, zum Glück. Das Thema auch mittlerweile immer stärker in den Medien. Und es ist ja wirklich, es ist zum Beispiel auch ein Klimathema. Ne? Also Lebensmittelverschwendung ist auch Energieverschwendung tatsächlich. Wir verschwenden Geld, indem wir Lebensmittel wegschmeißen. Und wir haben halt auch so ein bisschen Wertschätzungsproblem in Deutschland, weil im Umkehrschluss könnte man jetzt überspitzt sagen, Lebensmittel halt auch saugünstig sind. Und wenn du sagst, die Oma hat alles verwendet, das hat natürlich auch was mit sich leisten zu tun. Und genau, und ich versuche einfach auf unterhaltsame Art und Weise auch Wissen zu vermitteln, weil viele Leute haben das eben nicht mehr zu Hause gelernt. Und das halt auch spannend zu machen und auch Wissen über Lebensmittel selber und deren Geschichte.
Ich finde es ja total spannend generell, wie die Lebensmittelindustrie in Deutschland tickt, ne? Weil mein Mann zum Beispiel guckt immer sehr, dass Produkte bio sind, ne? Und dann erkläre ich ihm, dass manche Produkte bio sind, auch wenn es nicht draufsteht. Weil so ein Bio-Siegel zum Beispiel sehr teuer ist und manche geben es lieber in ihr Produkt, dieses Geld, statt sich dieses Siegel zu kaufen, ne? Und ich finde, es ist auch ziemlich verworren, wenn du so durch einen Supermarkt
total,
läufst und du weißt gar nicht mehr, also es fängt bei Analogkäse an, fährt in Lasagne. Also du weißt teilweise gar nicht mehr, was du kaufst, weil es ist ja auch alles abgepackt. Und wie gehst du einkaufen? Also wir beide waren schon mal einkaufen in so einem ganz lustigen Supermarkt. Da muss man wirklich mal sagen, den gibt's hier in Berlin. Gibt's den eigentlich deutschlandweit?
Gibt's momentan nur in Berlin, aber die wollen expandieren.
Ach, das finde ich nämlich toll. Das ist so ein Supermarkt, da kannst du alles kaufen, was der reguläre Supermarkt nicht nimmt. Also krumme Gurken,
gefettete Lebensmittel oder Dinge, die schon abgelaufen sind tatsächlich.
Die aber noch haltbar sind. Genau. Also zum Beispiel sowas wie Hülsenfrüchte oder so, die sind ja ewig haltbar.
Ja.
Solange da keine Maus reingeht.
Ja.
Sowas kann man da alles kaufen.
Ich hatte Lebensmittelmotten letztes Jahr.
Oh,
doof,
ja,
das ist richtig
doof.
Und was viele Leute nicht wissen, oft kommen die ja schon in der Packung.
Klar,
ne? Und die denken dann, oh, bei mir zu Hause ist irgendwie dreckig oder so. Mhm. Und meistens kriegt man die schon in den Haferflocken oder so. Und dann sind die oft auch in der ganzen Marge. Mhm.
Ja. Aber wie gehst du zum Beispiel einkaufen, wenn du einkaufen gehst? Suchst du dir erst aus, was du essen willst? Oder gehst du in den Supermarkt und lässt dich inspirieren?
Also ich wollte noch mal ganz kurz auf dieses, man verliert so leicht den Überblick und so zurückkommen, weil man muss ja auch, was du gesagt hast, ne, dass manche Sachen auch bio sind, obwohl es jetzt nicht draufsteht. Im Umkehrschluss, die Industrie ist natürlich wahnsinnig geschickt. Es wird auch viel so gelabelt, dass man denkt, es ist bio, weil zum Beispiel heißt es dann irgendwas mit Green oder es ist so in pastelligen Farben. Ne? Also so bewusste Verbrauchertäuschung ist natürlich auch ein Riesenthema bei Lebensmitteln. Ich gehe mittlerweile ganz anders einkaufen. Ich habe eine Gemüsekiste, die ich einmal die Woche bekomme. Ich bin bei so einer Genossenschaft, wo ich quasi auch unterstützendes Mitglied bin. Also das heißt, ich muss nicht selber aufs Feld gehen und die Sachen ernten, aber ich bekomme die jede Woche. Das heißt, das ist sozusagen mal meine Basis, wie eine Biokiste, ne, mit der ich koche. Und den Rest kaufe ich dann on top ein. Aber ich bin eine sehr, dadurch, dass ich das natürlich auch beruflich mache, eine sehr intuitive Köchin. Also bei mir ist wirklich auch eher so dieses, was habe ich zu Hause, was kann ich nicht draus machen. Aber das muss man natürlich lernen und ein bisschen üben, dass man das so, dass einem das leicht fällt, sage ich mal. Und
mir fällt das ganz leicht.
Ich bin da ganz anders. Ich brauche schon erstmal Rezept. Also wenn ich so ein Rezept dann schon mal ein paar Mal gemacht habe oder so, dann verändere ich das auch und so. Aber ich brauche immer, das haben wir schon beim Backen auch immer, da reden wir immer drüber, dass ich erstmal alles nach Rezept mache.
Ja gut, beim Backen dann, ist nochmal ein bisschen was anderes. Ne?
Weil und, selbst da bin ich ja auch.
Aber klar, intuitiv. Natürlich, mein Vater war ja Koch und natürlich, also ich weiß natürlich schon, wenn ich Kartoffeln und Wirsing zu Hause habe, kriege ich da schon auch mit was gebacken. Aber ja, ich finde das sehr spannend, was du sagst. Das stimmt natürlich auch. Ich glaube auch, dass die Industrie gerne mal vielleicht ein Siegel kauft. Weiß ich nicht, ob sie das dürfen oder
Also Bio
oder
natürlich nicht. Bio ist schon immer so, da kann man natürlich die Grenzen sehr ausreizen, aber wo Bio draufsteht, ist schon Bio
drin. Ich finde auch, dass in der EU sehr viel noch erlaubt ist und sehr viel auch, also wenn du dann weißt, dass da, wenn da steht aus ökologischem Anbau, dann muss es aber nicht in Deutschland, es muss dann irgendwie,
also
die Kette kann trotzdem
viel,
ganz lange sein.
Sehr
und
viel
nur,
Spielraum. Genau, es ist so, so ein bisschen kleinster gemeinsamer Nenner. Man kann sich sicher sein, dass gewisse Dinge, zum Beispiel Pestizide oder so, nicht drin sind. Aber also ne, die deutsche Lebensmittelverordnung, crazy. Also es gibt ja immer wieder zum Beispiel diese Diskussion, dürfen irgendwie pflanzliche Ersatzprodukte Wurst heißen oder so. Gleichzeitig hast du aber so Dinge wie zum Beispiel, dass eine Rindersalami so und so viel Schweinefleisch enthalten darf und so. Ne? Also es ist schon, es hat sich,
da
sag mal,
blickt man nicht durch. Also ich finde es auch komisch, wenn du Äpfel kaufst. Ich meine, wir leben ja hier in Berlin. Um uns rum ist ja ganz viel Obst, ne? Werder ist ganz groß. Ja. Und dann kriegst du aber nur Äpfel aus Tirol. Ja. Das ist ja auch schon crazy.
Das finde ich übrigens, was du eben sagtest, ich hatte mich da vor 10, 15 Jahren auch immer drüber aufgeregt bei Veganern, dass jemand sagt, warum nennen die das Wurst, ist keine. Auf der anderen Seite bin ich jetzt aber so, dass ich denke, aber man hat dieses Wort ja auch irgendwann mal erfunden, so. Und also warum soll denn ein veganes oder vegetarisches Würstchen nicht Würstchen heißen, wenn es wenigstens so aussieht? Es hat ja nicht damit zu tun, Wurst bedeutet ja nicht unbedingt, dass es Fleisch sein muss. Es ist, oder? Es ist doch... Genau, ja, und diese Milchgeschichte, dass jetzt das alle ihre Hafermilch umändern mussten in Haferdrink, das hat mich über... Also ich bin nicht der Verbraucher, der denkt, oh, da steht aber Milch drauf. Ich wurde getäuscht irgendwie. Ich lese ja das Wort Hafer vorher. Also,
die Kuh hat nur Hafer gefressen.
Die Nussschnecke, ne?
Ja, also, die Nussschnecke.
Was ganz spannend
ist, übrigens keine Schnecke drin,
wenn man das... Ich habe das neulich mal recherchiert. Bei der Mandelmilch zum Beispiel ist seit dem Mittelalter, also in ganz vielen alten Kochbüchern in Italien so, wie heißt ja, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie Mandelmilch auf Italienisch heißt. Mhm. Also gibt's das, ist das historisch nachgewiesen, dass das seit Jahrhunderten
so
gibt?
Heißt.
Also man, und da wird es auch Mandelmilch schon immer genannt. Also man kann nicht behaupten, das hätte sich jetzt irgendwie vor ein paar Jahren mal jemand ausgedacht. Das ist klar, da geht's um
ich finde,
Marktanteile.
Da sollten uns alle mal entspannen eigentlich
total
bei dieser ganzen Titelfrage.
Genau, weil Kinderschokolade besteht ja auch nicht aus Kindern.
Ja, also,
und Babyöl auch nicht. Der alte Gag.
Aber
der funktioniert
immer wieder.
Ja, da gibt es so viele Beispiele.
Ja. Aber ich finde es total interessant, mit Resten irgendwas zu machen. Wir haben ja auch mal mit Resten einen sehr leckeren, was war das, so eine Tarte gemacht.
So eine Quiche, ja.
Quiche-Tarte. Und die war sehr lecker. Da hattest du was dabei, was jetzt total en vogue ist, was ich auch gerne machen will. Deshalb müssen wir nachher nochmal so unter vier Augen. Du hattest Radieschen so fermentiert oder so eingelegt.
Gepickelt hatte ich die.
Gepickelt. Und das war so lecker, das habe ich vorher noch nie gegessen, Radieschen. Also ich kenne das mit Mohrrüben oder ich kenne das auch mit Kraut und allem Möglichen, aber ich kannte das noch nicht mit Radieschen.
Fermentieren ist auch groß im Kommen gerade.
Ja.
Seit ein paar Jahren.
Du kriegst auch überall so diese Fermentierungsgeräte und das fand ich...
Genau, und was ich mich nämlich auch noch erinnern kann, ich glaube, wir haben irgendwie einen Krautsalat dazu gemacht.
Genau,
oder so.
Der auch sehr lecker
war. Der war aus Wirsing.
Ja.
Und du, und das tatsächlich seitdem...
massiere ich.
Genau, wir haben nämlich die Strünke erst rausgeschnitten, weil wir dachten so, naja, Strunk ist ja nicht so. Und dann hast du nämlich einfach reingebissen und hast gesagt, das schmeckt
Strunk.
Aber ganz lecker. Ja. Und seitdem verwende ich den Wirsingstrunk immer mit.
Siehst du?
Verrückt. Und weil das ist immer das, wenn meine Oma gekocht hat, dann hat die immer Suppe gemacht, dann war immer Strunk übrig. Vom Brokkoli, vom Wirsing, von irgendwelchen anderen coolen Dingen. Und das habe ich als Kind immer geknabbert, also während sie gekocht hat. Ne?
Aber es geht, ich hatte neulich ein Rezept
statt Süßigkeiten.
Und da war auch...
Wesentlich gesünder.
Ja. Wirsing geraspelt, also schön fein geraspelt und so. Und dann nur ein bisschen Zucker und Essig und das eine halbe Stunde stehen lassen. Ich dachte,
es ist so lecker.
Ja, das kann doch nichts sein. Und dann habe ich da reingebissen und dachte, Alter, ist das geil. Also das war so lecker.
Was wichtig ist, habe ich auch gelernt, du musst diesen Wirsing auch massieren.
Das nächste Mal werde ich
es massieren. Genau, mit dem Salz, dann wird der weich.
Salz war nicht Zucker.
Salz.
Aber selbst ein bisschen Zucker wäre auch lecker.
Ein bisschen Zucker kann man auch immer mit reinmachen.
Auf jeden Fall haben wir so eine leckere Quiche gebacken und wir haben auch schon, da erinnere ich mich sehr gern dran, wir haben ein Brot gebacken, das war rot. Dann haben wir eine Smörgåstårta gemacht.
Eine schwedische
Brottorte.
Genau,
ausspricht. Ja, doch, Smörgåstårta. Ja, irgendwie so. Dann müsste man mal den Günther fragen. Ja, eine Brottorte. Und die war mit so ganz leckeren Dips zwischendrin. Mit so Hummus hatten wir, glaube ich.
Und irgendwie einer Mayo, glaube ich. Und so. Also wie so ein Sandwich, nur als Kuchen.
Ja. Wie bist du da eigentlich drauf gekommen? War das genauso wie bei mir, dass ich irgendwann vor 10 Jahren auch schon dachte, weil ich hasse das wirklich, wenn im Kühlschrank, wenn ich den aufmache und es ist was verdorben, weil ich nicht schnell genug war. Dann geißel ich mich da immer so ein bisschen, weil ich schmeiße es natürlich dann weg und so, wobei ich aber auch ein Mensch bin, der immer sagt, wenn draufsteht, mindestens haltbar bis, also steht drauf und steht nicht drauf, du stirbst sofort, wenn du das isst an diesem
wichtig.
Tag. Ja, ja. Also das alte Ding, was ich auch von meinen Eltern bzw. von meinem Vater gelernt hat, riechen, schmecken, wenn es gut ist, ganz ist
und
es
gucken.
So. Aber war das bei dir auch so, dass du sagst, Mensch, ich schmeiß doch manchmal geht es halt nicht anders, ich bin viel auf Tour zum Beispiel, so, und es ärgert einen total, mich ärgert das wahnsinnig.
Also ich bin so aufgewachsen, meine Eltern sind beide noch am Ende des Zweiten Weltkriegs geboren. Ja. Bei uns zu Hause wurde einfach auch nichts weggeschmissen, alles irgendwie verbraucht. Was dann so ins andere Extrem. Ich kann mich erinnern, dass mein Papa zum Beispiel mal, als ich ein Kind war, noch so eine saure Milch so runtergekippt hat und gesagt hat, so, das geht schon noch so.
Dickmilch.
Ne?
Also, ich erinnere mich an meinen Opa.
Genau, aber Dickmilch. Die war einfach nur so. Ne? Also ihm war das ganz wichtig, das auch zu unterstreichen. Das würde ich jetzt nicht machen, aber ich weiß zum Beispiel mittlerweile, dass saure Milch früher viel eben zum Backen verwendet wurde.
Ja, Pfannkuchen, Eierkuchen.
Weil man sich das auch gar nicht leisten konnte, die wegzuschütten. Mhm. Und dadurch, für mich war das total internalisiert irgendwie, aber ich habe einfach, und ich hatte ja davor schon andere Kochbücher geschrieben, irgendwann gemerkt, dass eben viele Leute das eben nicht mehr mitbekommen haben. Und dadurch habe ich mich dann stärker angefangen, dem Thema zu widmen und da auch eben ein Buch drüber zu schreiben.
Hat dein Vater auch die Kartoffeln so dünn abgeschält, die Schale, dass man durchgucken konnte? Das hat mein Opa gemacht. Oh. Es durfte keiner Kartoffeln schälen, immer nur mein Opa.
Echt?
Und er hat die Schale so dünn abgeschält. Ist halt auch ein Kriegskind, ne?
Ja.
Und da wurde die, das ist so dünn.
Also ich
so
weiß
noch,
dass meine Oma sehr froh war, als dann diese Sparschäler auf den Markt kamen, weil dann konnte man ja dünn irgendwie schälen und so, ne? Also
ich kann lustiger, mit so einem Schäler kann ich gar nicht arbeiten. Ich brauche immer mein Messer. Ich habe ein Schälmesser und wenn das weg ist, ist auch Polen offen.
Ne? Ja. Aber weißt du, was mein Papa immer gemacht hat? Das ist auch ein Trick von meiner Oma. Wenn ich so als Teenager oder so später aus der Schule gekommen bin, der hat die Kartoffeln immer ins Bett gepackt.
Also warme Kartoffeln.
Ne? Genau, damit sie warm bleiben. Also irgendwie ein Handtuch oder was. Und dann so, war immer so ein Zettel, hier essen, steht auf dem Herd, die Kartoffeln sind im Bett.
Ja, das kenne ich
von meiner Mutter auch. Das kenne ich aber mit, das macht man immer noch in Dänemark mit Risalamang zu Weihnachten.
Ja,
das ist so eine Art Milchreis.
Ja. Kenne ich. Ach, der wird auch ins Bett gepackt.
Der wird ins Bett gepackt, weil der muss ganz lange kochen und dann wird er ins Bett gepackt, damit er seine Ruhe hat und schön nochmal sich so vollsaugen kann.
Super.
Ja, siehst du, und solche Sachen grabe ich gerade wieder aus, weil ich das ganz wichtig finde, dass man. Weil das sind
vor
so Sachen, die merkt
das
man
Bett
sich einmal
gewärmt.
Und dann im Winter.
Ich glaube, es war auch einfach so dadurch, dass man auch, meine Eltern sind ja Kriegsgeneration, muss man sagen. Ja. Meine Mutter war 7 oder 8, als im Krieg war und als der Krieg angefangen hatte. Und man muss ja auch sagen, dass eben halt diese Sachen daraus geboren worden sind, weil man wenig Geld hatte. Dass man, also nicht nur, dass man nichts wegschmeißt, sondern dass man auch irgendwie konserviert, dass man eben vieles benutzt. Und diese kleinen Hausmitteltricks, da sind ja auch viele dabei, die wirklich toll sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Also
genau, und ich finde,
gern wieder anwenden.
Ja, ich finde, man muss auch nicht alles verklären. Also ne, es gab auch viel Mangelernährung oder sehr einseitige Ernährung. Früher, vor 150 Jahren, haben die Leute teilweise in Deutschland jeden Tag Erbsensuppe gegessen. Ist auch ein bisschen langweilig, aber gleichzeitig
aber gut
sind
für die Darmtätigkeit.
Also gleichzeitig sind Hülsenfrüchte eine super Proteinquelle, die wir mehr essen sollten. Ne? Also ich finde, man muss sich so ein bisschen das Gute rauspicken, auch mit dem Fermentieren. Man kann das sehr langweilig machen, man kann es auch sehr lecker machen, wenn man gute Gewürze, Ingwer und sowas dazu packt. Und das so ein bisschen updaten, diese alten Sachen.
Ja, jetzt duftet sie die ganze Zeit.
Ja. Es duftet sehr lecker.
Darf ich hier mal rüberrutschen?
Sophia hat Kekse mitgebracht. Ja. Sehr, sehr tolle Kekse. Sehen auf jeden Fall. Wir müssen jetzt mal probieren.
Genau, das sind meine All-Purpose-Kekse. Das sind das Rezept aus meinem neuen Buch. Mhm. Also quasi ein Grundrezept. Und die sind auf der Basis von, also ein Nussmus. Und da kann man ganz flexibel, also das habe ich jetzt mit Tahini gemacht.
Die erinnern mich total an diese vietnamesischen Bonbons, die ich früher als Kind hatte.
Ja. Der Sesam vielleicht?
Kennst du diese
Sesam?
Ja.
Genau.
Ach, die, ja.
Mit so blau-gelbem Papier, wo ein Schwan drauf war.
Ja. Ja. Mhm. Genau, der Sesam, den schmeckt man natürlich raus. Der gibt so ein bisschen spezifischen Geschmack. Aber man kann die auch mit Erdnussbutter machen, man kann die mit Haselnussmus machen. Ich habe leider jemanden zu Hause, der Erdnüsse nicht verträgt, deshalb gibt es die bei uns eher mit Sesam. So, aber ich sag mal,
Das wäre für mich der Tod.
Ist schon hart. Ja, Erdnussbutter ist schon ganz gut. Mhm. Genau, aber ich mag das Rezept, weil man schmeißt eigentlich sehr viele Dinge in eine Schüssel, mischt es einmal durch und in den Ofen und fertig. Und es ist relativ gesund. Es ist natürlich schon Zucker drin, aber es sind auch Haferflocken drin, es sind Hanfsamen drin, es ist ein bisschen Kakao drin. Genau, schnelle, gesunde Kekse.
Ist da weicher Zucker drin?
Nee, da ist Agavensirup drin. Also ein Sirup ist drin. Man kann sie auch mit Ahornsirup zum Beispiel machen. Mm. Genau.
Jetzt hauen wir euch da draußen.
Ich kann auch gar nicht reden, weil die wirklich lecker sind, muss ich sagen. Ich muss die jetzt aufessen.
Die sind auch so gut von der Haptik im Mund. Ja, ne? Mhm. Also Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hüms würden sagen, das ist ein gutes Mundgefühl. Die Konsistenz, was sagen Sie immer? Nicht die Konsistenz, sondern ich komme gerade nicht drauf. Muss man mal abbeißen.
Genau, die wären natürlich noch ein bisschen härter, wenn man sie sind jetzt noch warm.
Aber ich finde
sie
so ganz toll.
Aber ich mag es auch gern, wenn sie so nicht zu weich und nicht zu hart sind.
So ganz, es ist ja wie bei Cookies. Cookies müssen ja auch in der Mitte noch eigentlich fast weich roh sein.
Ja.
Also so weich und so ein Gefühl von roh, aber doch gebacken.
Ich habe neulich wieder Zimtschnecken gemacht. Die müssen auch fast heiß aus dem Ofen gegessen werden.
Auf jeden Fall.
Ich mache ja so ein Cannibula-Kuchen immer. Also so. Und die kann man auch gar nicht schneiden, weil dann fällt ja alles, dann muss die rausreißen eigentlich. Ah. Super lecker irgendwie. Kommen wir zu deinem neuen Buch, was ja demnächst rauskommt. Sagen wir jetzt mal so frech, weil ich habe in der Dispo gelesen, dass diese Folge kurz bevor, weil wir natürlich schlau sind, ne? Das ist jetzt, ich zerstöre jetzt gerade ein bisschen die Magie der ganzen Produktion, aber dass es nächste Woche wahrscheinlich rauskommt. Oder diese. Hoffen wir mal, dass jetzt der Produzent das auch hört und auch die Folge nicht jetzt sofort on air stellt. Aber worum geht's in dem neuen Buch?
Also, mein neues Buch heißt Die kleine Hoffmann. Und es ist eine bisschen, ich muss eigentlich kurz die Geschichte erzählen, warum es so
hau
heißt.
Rein. Dafür sind wir da.
Ich habe vor einigen Jahren auf einer Messebühne, auf der ich gekocht habe, den Herrn Lafer kennengelernt, der dort auch gekocht hat. Jeder kennt ihn. Und ich hatte damals gerade mein zweites Buch Vegan Queens veröffentlicht und er war sehr neugierig, auch so Thema vegan und dann habe ich ihm ein Buch mitgegeben und habe dann sehr nett so einen persönlichen Brief und sein damals neuestes Buch geschickt bekommen von ihm und das hieß Der große Lafer. Ein ganz dickes, großes Buch mit so, ne, deutsche Küche.
Das Buch habe ich auch. Das ist
auch,
super, ne? Da sind alle Grundlagen drin.
Alle Grundlagen. Und dann habe ich fand nur den Titel so witzig. Ich habe mir dann damals so gedacht, so, das ist schon interessant. Also es ist ja schon so ein, wie soll ich sagen, ich kenne keine Köchin, die jetzt so ein Buch so nach sich so benannt hat. Das ist schon so ein Statement sozusagen. Mhm. Der große Lafer, der große Schubeck, was weiß ich. Und da habe ich gedacht, so, ach, wenn ich auch mal alt bin und so ein Lebenswerk oder älter bin, so ein Lebenswerk schreibt, dann nenne ich es auch Die große Hoffmann. Und ja, man ahnt es bereits. Ich habe gedacht, ich fange schon mal mit der kleinen Hoffmann an.
Finde ich super.
Und es ist natürlich ein bisschen auch, es ist schon ein Augenzwinkern in die Richtung, Bücher nach sich selbst zu benennen. Da habe ich gedacht, das ist jetzt mein viertes Buch, kann ich auch mal nach mir selber so langsam benennen. Ne? Ein paar Leute kennen meine Arbeit schon. Und es ist eben kein klassisches Rezepte-Kochbuch, sondern es ist ein Buch übers Kochen, über intuitives Kochen. Also wirklich genau dieses Ding für Menschen, die das vielleicht nicht mehr zu Hause gelernt haben, um Umgang mit Lebensmitteln, warum überhaupt kochen, so Basics, aber dann auch kombiniert natürlich mit meinen Erfahrungen aus der Gastro, eher Grundrezepte, also so ein Rezepteteil, wo dann zum Beispiel diese Kekse drin sind, die man vielseitig variieren kann. Und ich versuche einfach auf sehr unterhaltsame Weise Menschen zum selber Kochen zu motivieren.
Mhm. Aber dann hast du bestimmt auch erlebt, das finde ich so faszinierend, Herr Lafer ist ja ein Sternekoch, ne?
Ja.
Und ich finde, eigentlich hat man ja immer das Gefühl, diese großen Alten, so wie auch Schubeck und so, ach, die kennen schon alles, die haben schon alles, die haben auch schon alles gekocht und jeden bekocht. Aber Herr Lafer ist immer so wissbegierig, ne? Über das, was man selber macht. Und der ist auch so, bei anderen würde man sagen, lernfähig, aber bei ihm, das ist so, der will immer alles aufsaugen auch. Also der will immer noch, der ist so interessiert. Und das finde ich total gut, weil viele alte Köche sind es dann nicht mehr, die sagen, nee, das haben wir schon immer so gemacht. Und bei ihm hast du immer das Gefühl, der interessiert sich auch für dich, für deine Person.
Das ist aber oft, warum die Sterneküche ja auch so ein bisschen in den 90ern stehen geblieben ist erstmal. Weil natürlich alle so, ja, das wird seit Jahren so gemacht. Das habe ich in Frankreich gelernt. Frankreich wird immer so hochgehoben und so. Und dann kam ja so jemand wie Gordon Ramsay, der diese alten Klassiker wie Beef Wellington einfach mal, wo alle sagen, das macht man nicht mehr und hier und da. Und hat die einfach ein bisschen aufgepeppt und sagt, das kann man auch zu Hause und so. Und auf einmal waren dann viele Köche, oh, jetzt müssen wir dazulernen. Ich finde ja, gerade im Bereich Essen, Lebensmittel, Kochen, Backen, ich finde das ganz furchtbar, wenn man da stehen bleibt. Also ich finde das auch ganz furchtbar in der Gesellschaft. Ich habe neulich auch gepostet, da hatte ich mal diese vegetarischen Würstchen von Beyond Meat, die haben wir mal gegrillt. Und habe ich geschrieben, Mensch, ich finde die wirklich sehr lecker. Also ich so irgendwie, weil mal so zwischendurch und so, wenn man mal nicht so viel Fleisch haben will. Und dann gleich kam dann beim Instagram so, ach, bah, und dann lieber ein richtiges Schnitzel. Und wo ich dann denke, guck doch mal über deinen Tellerrand. So. Und ich finde das immer, ich bin so ein Mensch, wenn ich rausgehe, wenn wir in Urlaub gehen und so, ich hasse das, wenn Deutsche dann sagen, jetzt brauche ich aber meinen Schnitzel. Wir waren ja in Thailand Anfang des Jahres und also ich habe alles probiert. Ich habe auch Heuschrecken gegrillte probiert und hier, weil, also einfach um, weil ich so neugierig bin.
Du, ich bin manchmal auch mutig. Ja. Ich liebe Schnitzel und manchmal traue ich mich sogar einen Schweinschnitzel zu. Obwohl ich kein Schweinefleisch mag.
Ja, aber das ist ja genau, das ist ja egal, in welche Richtung man geht, oder?
Also ich total.
Finde, weil ich empfinde dich als, Sophia, auch als sehr neugierige Person und das finde ich so wichtig.
Absolut.
Ich finde es so, dass wir allgemein im Leben, das werde ich mal in meinem neuen Solo-Programm verarbeiten, dass wir nicht mehr so neugierig geworden sind, dass so neugierig auf andere Dinge, dass wir immer zurzeit so, das ist meine Welt und nur in der bewege ich mich. Und beim Essen finde ich das so falsch, weil... Oh, ich finde das
und
so
das
toll.
Schöne ist ja gerade, du kannst ja überall, dadurch, dass es ja Internet gibt, kannst du ja überall so Informationen und neue Sachen irgendwie ranziehen, ne? Ganz leicht, eigentlich zu Hause auf dem Sofa. Früher musste man dafür in andere Länder fahren,
absolut,
um Sachen zu entdecken.
Oder in die Bibliothek gehen.
Ja,
nee, aber was du gesagt hast, Ini, also ich glaube, das ist auch eine ganz große Qualität von Köchen und Köchinnen, die das lange machen, dass man eben die Augen offen hält, ne? Und für mich ist das total, also wie soll ich sagen, das macht es an dem Beruf auch so spannend, weil ich einfach das Gefühl habe, es wird nicht langweilig. Und ich glaube, man muss schon so eine gewisse Demut eben auch haben, so dass, also wenn man das Gefühl hat, man weiß jetzt, klar hat man irgendwann eine sehr große Basis, aber man lernt eigentlich nie aus. Und das war natürlich für mich auch im Kontext mit pflanzlicher Küche, ich habe das nie als irgendwie Einschränkung empfunden, sondern super spannend. Und es gibt permanent Leute, die mit irgendwas Neuem, Aquafaba, kultiviertem, veganem Käse um die Ecke kommen, wo du denkst, wow, da passiert so viel. Und ich habe eben auch viele Köche in den letzten Jahren getroffen, wo ich so Aha-Erlebnisse hatte, ne, wo ich irgendwas gemacht habe und die waren so, ach, das geht? Ach so, ah ja, und das schmeckt ja wirklich und so, ne? Also und ich glaube, wenn man, ja, wenn man sich diese Neugierde bewahrt, dann macht es auch mehr Spaß.
Jetzt haben wir ja hier eine Fachkraft, ne? Wir kriegen ja ganz oft so Fragen, also ich kriege die bei Sweet and Easy zum Beispiel, mit so Ersatzsachen und ganz viele meinen immer, oh, mach doch mal nur eine Sendung vegan oder nur vegetarisch. Kann ich gar nicht, weil ich kenne mich gar nicht so gut aus. Ja. Ein paar Sachen weiß ich natürlich, wie man zum Beispiel Eier ersetzen kann oder so, aber wenn angenommen, ich will was backen und ich möchte jetzt schnell vegan irgendeinen Kuchen backen, vegan oder vegetarisch, also ohne tierische Produkte. Worauf würdest du denn zurückgreifen? Also, weil du kannst ja keine Eier benutzen und keine Butter. Und das ist für mich schon ein Drama.
Schon ein
wenn
Untergang.
Ein Untergang. Schon gebe ich ehrlich zu. Also ich verzichte ja schon viel auf Fleisch, aber ich bin so ein Butterfetischist. Mhm. Ich kann nicht auf Butter verzichten. Kann ich wahrscheinlich, muss ich mich echt umgewöhnen, aber bei mir ist das wie so eine Droge. Ne?
Ja.
Aber was benutzt du denn zum Beispiel?
Also Also was du gesagt hast, es ist tatsächlich wie Backen, auch nicht veganes Backen. Also wenn man das richtig professionell macht, gibt es natürlich auch Menschen, die darauf spezialisiert sind. Mhm. Die können dir genau, und es gibt nicht diese 1:1 Antwort zum Beispiel beim Eiersatz. Und es kommt wirklich auf den Teig an.
Sachen.
Genau, was du willst du einen Rührteig, willst du ein Biskuit, willst du Mürbeteig, pipapo. Ich habe einfach so ein paar Basisrezepte, die super easy funktionieren. Also ich hatte zum Beispiel auch in meinem aktuellen Buch Zero Waste Küche ist ein Rührteigrezept. Da ist tatsächlich gar nichts Zusätzliches mit drin. Also da ist nur Mehl, Zucker, Backpulver, Wasser. Also da ist nicht mal irgendwie eine pflanzliche Milch drin. Also eigentlich alles Dinge, die man immer zu Hause hat. Und das wird trotzdem ein fluffiger Rührteig. Und klar, vielleicht hast du den Buttergeschmack nicht. Es gibt tatsächlich mittlerweile, es gibt ein Rapsöl mit Buttergeschmack. Das ist natürlich schon auf irgendeine Art und Weise ein bisschen synthetisch hergestellt, aber das funktioniert sehr gut, das zum Beispiel so ein bisschen zu faken. Und also ich glaube, man denkt oft viel zu kompliziert. Man kann wirklich manchmal auch einfach Sachen weglassen. Und also da habe ich
und
zum Beispiel
so ein Grundrezept. Weil es kommen so oft immer diese Fragen, wo ich dann denke, das weiß ich doch auch nicht. Googelt doch mal.
Ja, und vor allem probiert es selber aus.
Ja,
ne? Also sag du es mir, weißt du so. Ne? Also,
weil ich bin da immer sehr empfänglich für irgendwelche Sachen, weil also ich habe jetzt nicht die Zeit zu Hause, das so auszuprobieren alles.
Ja.
Muss man dazu auch sagen, da ich es danach auch esse, wenn ich etwas ausprobiere, dann mache ich das natürlich so, wie es mir dann auch lecker schmeckt.
Ja, nee, also ich glaube, was ich damit sagen will, ist so, man muss gar nicht so kompliziert denken. Mhm. Also viele Rezepte funktionieren tatsächlich auch, wenn man die Eier weglässt, sage ich jetzt mal.
Ja, das hat man ja zum Beispiel auch bei Mürbeteig. Ne? Mürbeteig geht ja mit Ei, geht ohne Ei. Also.
Total. Sind wir dann wieder bei der Großmutter, weil früher war das ja auch einfach eine Frage, hatte man überhaupt Eier? Hat man sich Eier leisten können? Oder im Winter gab es auch ganz
oder
wenig
Milch
Eier.
Oder Milch oder sowas, ne? Gab es ja auch nicht immer.
Genau. Und in dem Moment, wo du dann Geschmackskomponenten noch dazu gibst, sei es jetzt irgendwie Schokostückchen oder Kakao, Marmorkuchen oder irgendwie noch Früchte mit reinmachst, also da schmeckst du auch nicht mehr raus, ob da jetzt Butter drin ist oder nicht. Schmeckt dann trotzdem sehr lecker am Ende. Mhm. Also kann ich wirklich verbürgt sagen.
Ja. Das finde ich gut. Mhm. Weil ich stehe dann immer da wie so ein Tropf.
Und weiß
sagen nicht, alle immer, aber du hast doch Ahnung. Und sage ich, nee.
Ich habe Ahnung von Butter. Ja, aber ich finde das schön, dass man einfach über den Tellerrand guckt und dass man, wie du sagst, wenn man mal was weglässt, es kann genauso gelingen und dass man es ausprobiert. Ne?
Und es ist ja auch praktisch, weil man vielleicht einfach, wie gesagt, mal nur mit den Sachen, die man so will, also vielleicht hat man auch einfach mal nicht genügend Butter oder Eier zu Hause und dann kann man trotzdem Kuchen backen. Nur so aus den Trockenprodukten aus dem Vorratsschrank.
Ja. Und mir brennt schon lange eine Frage auf den Nägeln,
ihre Checkliste dabei, was sie jetzt abhaken muss heute.
Ja, wenn ich hier schon meine Fachkraft da sitzen habe.
Go ahead.
Es gibt auch immer wieder den Streit, das finde ich auch lustig, manchmal so in diesen Backforen, kennst du bestimmt auch, über Hefe. Mhm. Ist Hefe jetzt vegetarisch, vegan oder ist sie es nicht? Weil es ist ja...
What?
Okay. Eigentlich ist es nur... Und da haben wir eine Fachkraft sitzen und die sagt auch schon, wie verrückt, dass man sich solche Gedanken macht, oder? Weil manche sagen, es ist ein Lebewesen und es sind Bakterien. Manche sagen, nein, es ist ein Pilz, das kann man so nicht sagen.
Also.
Was sagt da die Fachkraft?
Ich bin jetzt auch gespannt. Ich habe auch meine Meinung, aber ich sage...
Ja, ich definiere Lebewesen danach, ob jemand ein zentrales Nervensystem hat und zum Beispiel Schmerzen empfindet. Und Hefe empfindet, glaube ich, keine Schmerzen.
Bist du dir sicher?
Ja, ich
wollte auch gerade sagen, weißt du es?
Nee, aber das ist wirklich, also das ist so ein Argument, das von Leuten kommt, die so ein bisschen Nitpicking betreiben wollen und da irgendwie um die Ecke kommen. Da gibt es dann auch Leute, die sagen, ja, dann darfst du auch kein Bier trinken und so, ne? Also das ist Quatsch. Also es geht wirklich drum, dass man sich halt entscheidet, keine tierischen Produkte zu essen aufgrund industrieller Tierhaltung, Klimakrise und so weiter und nichts weiter.
Aber das heißt, man darf immer noch Hefeteig essen.
Unbedingt. Ja, und Sauerteig ist ja auch eine Kultur. Ja. Dann ist ja alles fermentiert. Also die Hälfte der Lebensmittel, die wir benutzen, ist fermentiert und lebt irgendwie. Ne? Also das ist ja Quatsch.
Und ich finde, es hat sich auch viel getan. Also ich weiß noch, als ich das so wahrgenommen habe mit der veganen Bewegung, es war auch sehr extremistisch manchmal. Ne? Also und vielleicht muss es das am Anfang auch sein, um einfach mal so eine Wucht reinzuhauen. Und so. Jetzt kenne ich so viele vegan lebende Menschen, die so entspannt sind wie du auch, die sagen, ja, also es hat sich auch viel getan in der Lebensmittelindustrie, muss man auch sagen. Und auch, dass man einfach, ich finde, vegan zu leben bedeutet ja auch, dass man sich viel mehr Gedanken über Lebensmittel macht. Weil
das ist ja eine Reaktion.
Ich bin am Anfang ganz oft mit Leuten aneinander geraten, wo ich dann immer, wie die gesagt haben, ja, mir geht es so viel besser, seitdem ich mich vegan ernähre. Und habe ich mal gefragt, was hast du denn vorher gegessen? Und wenn man dann sagt, ich habe mir jeden Tag 5 Tiefkühlpizzen reingehauen, ist es auch klar, dass man sich, dass es einem dann besser geht, weil man sich auf einmal, das hat noch nicht mal für mich was mit veganer Ernährung zu tun, sondern man macht sich Gedanken darüber, was man zu sich nimmt. Und mit Sicherheit gibt es auch Leute, die sich vegetarisch ernährt haben und dann vegan geworden sind und es geht denen noch besser. Ich möchte schon gleich mal den Wind aus den Segeln nehmen für alle Kommentare und so. Aber ich finde, das hat auch wieder was damit zu tun. Die Leute sind neugieriger geworden. Sie wollen wissen, was machen die Lebensmittel mit einem. Ich glaube ganz persönlich daran, dass Lebensmittel einen auch heilen können, dass sie einen gesund machen können. Und ich glaube immer so und so an die goldene Mitte, an das Mittelmaß, dass man auch gerne mal mehr Butter essen darf.
Aber
und
das dann Gute ist ja, je mehr man sich ja Gedanken macht ums Essen, desto bewusster isst du ja. Viele haben ja einfach nur gegessen, weil jetzt ist Zeit, jetzt ist 12, jetzt ist Mittag, jetzt muss es rein. Ja, und haben sich aber gar nicht überlegt, ob sie auch Hunger haben.
Ja, weil es aus zwei Teilen besteht, dass die Leute weniger Zeit haben, weil sie viel arbeiten müssen und weil natürlich die Lebensmittelindustrie schon seit den 50er Jahren, seit Wirtschaftswunder darauf brennt, schnell. Also ein Freund von mir sagte immer, oder ein Bekannter von mir sagte immer noch, ja, wenn ich eine Bolognese mache, ich reiße eine Maggi-Tüte auf. Und ich bin immer, bist du Wahnsinn? Es sind 2 Kräuter und Tomaten und Hackfleisch.
Das geht ja Hand in Hand. Ne? Ja. Je weniger uns gesagt wird, ihr habt keine Zeit zum Essen, desto mehr kommt die Lebensmittelindustrie um die Ecke und sagt, hier ist dein Fertigprodukt. Ja.
Die übrigens immer alle teurer sind, als wenn man das selber macht.
Total. Ja. Und aber was ich auch noch dazu sagen wollte, ich mache das ja jetzt wirklich, also öffentlich seit fast 10 Jahren, dass ich auch mit meinem Namen für vegane Küche stehe und ich habe ja auch gemerkt, wie sich das bei mir geändert. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nie irgendwie dogmatisch, aber es wurde ganz immer mir sozusagen so ein bisschen entgegengestellt. Also Journalisten fragen und so in der Pressearbeit immer so, ja, aber ihr Veganer. Und das hat sich sehr verändert die letzten Jahre. Ich glaube einfach auch dadurch, dass es mehr in den Mainstream gedrückt ist, das Thema, dass einfach klar geworden ist, industrielle Tierhaltung ist ein Problem, wirkt sich auf das Klima aus, so, ne? Also ich glaube, wir müssen nicht mehr darüber diskutieren, dass es besser wäre, weniger Schnitzel zu essen.
Ja,
das wissen wir alle mittlerweile. Und deshalb, also ja, sehe ich das auch so. Und es geht überhaupt nicht darum, dass alle von heute auf morgen vegan werden, sondern es geht darum, dass wir einfach wirklich genau hinschauen, was essen wir und in welchem Maß und wie wird es hergestellt und was hat das für Auswirkungen.
Da appelliere ich mal an alle Köche in Deutschland, wenn ich auf Tournee bin und irgendwo wieder hinter Tupfingen, wir kriegen ja immer Essen. Und ich muss wirklich sagen, wir haben zum Beispiel, ich habe eine Kollegin, die ist vegan seit jetzt 2 Jahren oder so und die ist da auch total entspannt und so, aber es ist immer, du guckst, also wenn du den Kellnerinnen dann sagst, und dann wird, also haben sie was Veganes und dann siehst du immer wie so ein aufgescheuchtes Reh, caught in the headlights, also wirklich so im, so, und dann, nee, haben wir nicht und dass da nicht mal ein Koch rauskommt und sagt, hören Sie mal, was kann ich Ihnen denn irgendwie was zaubern oder so, weißt du?
Sondern
es ist
nicht so schwer.
Es ist auch wirklich nicht schwer, also ich meine, und sie sagt ja auch, und selbst wenn es jetzt irgendeine Gemüsepfanne ist, wo eben halt nichts, kannst ja auch mit nichts Tierischem machen, also so mit Sonnenblumenöl, whatever, so, und das ist immer, nein, und dann ist immer wieder dieses Ding, was ich sage, nicht nur, so, nein, wir machen das seit Jahren und hier gibt es nichts und so. Und die ist auch so, dann hat sie mal Bruschetta bestellt und dann haben die da aber Käse, also normalen Käse dann drüber. Aber ich meine, und sie hat es dann trotzdem rund. Ich so, sag doch nochmal, du möchtest bitte Bruschetta, aber ohne Käse. Nö, und sie ist da auch ganz entspannt. Aber ich finde es so schade, dass es oft so verurteilt wird und dann eben diese Neugier nicht. Also ich glaube, wenn mein Vater noch leben würde, der würde sagen, ach, da kriege ich schon irgendwas gezaubert oder so, weißt du?
Und total. Also und wie gesagt, es hat sich zum Glück eine Menge getan und ich habe auch dann oft sehr positive Erlebnisse und komme dann irgendwo hin und dann wurde extra noch ein veganer Kuchen gebacken oder was weiß ich. Aber natürlich, es kommt aus einer klassischen Küche, die, also und es wird, glaube ich, eben, es ist dann mehr die Abwehrhaltung, als dass man, eigentlich wüsste man, wie man was macht. Ne?
Genau.
Und
es ist auch manchmal, glaube ich, einfach so dieses, das ist wie mit diesem Laktose, ne? Dass viele, die eine Laktoseintoleranz haben oder es sich auch denken, dass sie eine hätten, dass sie denken, oh, kann ich nicht essen, Laktose drin. Aber es gibt ja ganz viele Produkte, wo von Natur aus gar keine Laktose drin ist. Und ich glaube, das sind so Sachen, da kommen wir wieder zu dem alten Wissen. Das weiß man, wenn man sich mit Lebensmitteln halt beschäftigt, ne? Und das wussten früher schon viele Menschen, dass man bestimmte Sachen vielleicht, dass der Körper die nicht verträgt oder dass der Körper die nicht verstoffwechseln kann. Und dann gab es die ja früher schon.
Und was man wirklich in dem Kontext auch immer wieder sagen muss, und ich habe ja für mein letztes Buch Zero Waste Küche da auch viel Recherche gemacht, man muss immer auch gucken, in was für Mengen wir die Sachen essen. Also Thema Laktose, Thema Gluten. Also die Menschen, die dann zum Beispiel auch denken, sie haben eine Glutenunverträglichkeit, ist oft einfach eine Überreaktion, weil wir wahnsinnig viel Weißmehlprodukte essen, weil wir viel mehr Milchprodukte konsumieren als zum Beispiel vor 100 Jahren.
Wo viele Milch- oder Weißmehlsachen drin sind, wo du es gar nicht vermutest in irgendwelchen Produkten. Ne?
Und dann sagt einfach manchmal, also das muss gar nicht jetzt irgendwie eine Allergie oder so sein, sagt der Körper einfach, hey, sorry, das ist mir einfach zu viel.
Genau. Ja. Das habe ich auch schon gehört, dass das dann gar nicht eine Unverträglichkeit ist, sondern dass man einfach zu viel Brot und zu viel Weißbrot.
Bisschen
lustige Geschichte zur Unverträglichkeit.
Kommt jetzt eine Pupsgeschichte, Eni, bitte.
Oder im Pupsfest. Ich liebe gefüllte Tintenfischringe. Die sind so eingelegt in Öl mit Surimi und mit da sind, glaube ich, dann noch Möhren drin. Und das gab es immer bei so einem italienischen Supermarkt, an dem ich mal gewohnt habe. Und dann konntest du die grammweise kaufen. Und ich dachte, irgendwann überfresse ich mich mal von denen, dass ich die nicht mehr essen muss, weil die waren auch relativ teuer. Und dann habe ich mir ganz viel geholt davon, habe das gegessen. Ich konnte mich davon nicht überfressen. Also wenn ich hier heute sehen würde, ich würde wieder drauf losrennen und sie essen. Aber ich habe, weil ich das dann versucht habe, eine Woche jeden Tag zu essen, damit ich die dann nicht mehr haben will.
Ich weiß schon, was jetzt kommt.
Hatte ich um den Mund total Ausschlag gekriegt von dem vielen Eiweiß.
Eiweißschock. Ja.
Ich sah aus wie eine Pizza im Gesicht. Aber ich würde sie immer noch essen wollen.
Na, natürlich.
Aber da hat der Körper dann auch gesagt, oh, das ist jetzt zu viel.
Das ist krass, ne? Wenn man zu viel Fisch oder zu viel Meeresfrüchte, dann kann man so einen Eiweißschock.
Und ich liebe das. Oh, ich muss jetzt selber so lachen, weil ich sah so lustig aus. Also damals gab es leider noch keine Handys, sonst hätte ich jetzt ein sehr schönes Selfie zeigen können.
Ich weiß nicht, wir haben jetzt gar nicht über das Thema Pupsen gesprochen, aber es ist so ein schöner Fakt, den ich gerne noch mit den ZuhörerInnen teilen würde. Bei der Recherche zu meinem Buch, also Thema Hülsenfrüchte. Viele Menschen strecken ja davor, Hülsenfrüchte mehr zu essen, weil sie Angst haben, dass es eben Blähungen verursacht. Und das kann man ja zum Beispiel vermeiden, indem man die davor einweicht oder und lange behutsam kocht. Aber tatsächlich gibt es eine Studie dazu, wurde eine wissenschaftliche Studie dazu gemacht, die zeigt, dass die Angst vor den Blähungen höher ist als die tatsächlichen Blähungen, dann die es wirklich gab.
Und wahrscheinlich durch die Angst auch Blähungen entstehen können, weil der Magen sich aufregt.
Durchaus möglich.
Aber das hatte ich schon immer, diese Diskussion, weil ich mache ein ganz normales Chili con Carne, auch mit dicken Bohnen drin und dann alle mal, aber wir müssen bei dir gar nicht dann vom Pusen. Das kocht halt sehr lang, also kocht halt über 8 Stunden.
Aber wir essen auch relativ viel Hülsenfrüchte. Mhm. Ich überlege gerade, also weil ich bin totaler Linsen-Junkie.
Ah, ja, Linsen sind schon toll.
Linsen?
Ich müsste mal mehr mit Linsen machen, fällt mir
auf. Linsensalat. Ja. Och, geil.
Linsen muss man sich immer wieder dran erinnern.
Und es gibt ja so viele verschiedene Linsen. Rote Linsen, schwarze
Linsen,
braune
Linsen. Wir haben auch alles
zu Hause,
weil mein Freund das alles mal gekauft hat und dann immer mal zwischendurch was gemacht hat. Und eigentlich müsste ich jetzt nur nach Hause und irgendwas, ich könnte sofort was mit Linsen machen. Eigentlich.
Und da habe ich auch einen Verwertungstipp.
So, ja bitte, jetzt.
Ja, weil, also zum Beispiel gelbe oder rote Linsen, die haben ja sehr kurze Kochzeit, Und also passiert mir auch manchmal, dass ich auch aus Versehen verkoche, weil die einfach schwuppen, man schaut einmal hier irgendwie hin, dann ist es Brei. Genau, also entweder Linsensuppe natürlich bietet sich dann super an und man kann super aus Linsen auch Hummus machen, also statt aus Kichererbsen. Ah, also einfach so klassisch irgendwie ein bisschen Zitrone, Tahini.
Bisschen Knoblauch,
und dann hat man, genau.
Und,
selbst wenn sie verkocht sind, kann man sie dann noch super.
Ja. Ich finde Hummus ist das die tollste Erfindung
oder?
Ever.
Ja. Hummus ist einfach
in allen Formen.
Geil.
Wir haben, wir hatten bei uns in der Sendung auch irgendwas gebacken. Ich weiß nicht mehr, was es war. Und dann haben wir als Dip dafür einen Hummus gemacht. Und der war so lecker. Und es geht so schnell.
Ja, Hummus ist ja nun wirklich.
Und den kannst du einfach auf jedes Brot draufstreichen.
Und ich muss, da muss ich was dazu sagen, weil richtig guter Hummus ist ja auch sehr cremig, ist auch sehr wichtig zum Beispiel, was für ein Tahini man verwendet, dass man eine gute Qualität und so. Und das, also wenn man sagt, man fährt irgendwo hin und bekommt was Veganes zu essen, du kriegst ja mittlerweile an jeder Raststätte ein Sandwich mit Hummus und Grillgemüse. Also ich habe, und Bananenbrot ist mal so das Einzige, was es immer gibt. Und es kann sehr gut sein. Aber was natürlich teilweise auch alles als Hummus bezeichnet wird, ist manchmal auch sehr traurig. Und da würde ich mir manchmal noch so ein bisschen mehr, da würde ich manchmal gern hingehen und so. Also könnte man natürlich als Beruf machen und so Küchen beraten, aber einfach denken so, es gibt noch was anderes außer Avocado, Hummus und Grillgemüse und Bananenbrot. Ja. Also vielleicht noch ein Chia-Pudding. Chia-Pudding ist manchmal noch irgendwo an so Aber da ist leider die Bandbreite. Ja. Aber so ein richtig gutes Hummus.
Oh, super lecker, ja, muss man echt sagen.
Ich glaube, das war ein Kartoffelbrot, wo wir den Zug hatten.
Wow. Oh, ja, das klingt aber auch gut.
Ich erinnere mich dunkel. Ich hatte einen sehr hübschen Koch da. Also attraktiv.
Dann hätte ich mich dann besser dran erinnert an diese Frau, wenn ich das jetzt wäre, aber gut, das.
Und ja, mit dem habe ich, glaube ich, ein Kartoffelbrot gemacht und dann diesen Hummus. Mhm. Ach! Jetzt schon wieder
Appetit. Und jetzt in den neuen Buch. Wir sind ja wieder auch abgeschwufft. Wie heißt es?
Abgeschwuffen.
In der Vergangenheitsform.
Das kann man ja auch so über Essen, wenn man über Essen redet.
In deinem neuen Buch. Worum geht es denn so eigentlich so richtig jetzt, also bei der kleinen Hoffmann?
Also es geht, es ist unterteilt. Wie gesagt, es ist kein klassisches Kochbuch, sondern eigentlich geht es wirklich ganz stark um, ja, ich möchte es fast nennen, so Empowerment. Also wirklich, es gibt immer wieder so Anekdoten über die letzten Jahre, wo ich gemerkt habe, wie unsicher die Menschen beim Kochen sind. Also sei es jetzt so das Thema Abschmecken, Würzen ist zum Beispiel ein Riesenthema. Ich habe erlebt, dass Leute von mir Rezepte auf Social Media geteilt haben, die sie gemacht haben und dann dazu geschrieben haben, ach, das habe ich irgendwie für morgen fürs Picknick gemacht. Ich hoffe, es schmeckt. Und ich habe dann drunter geschrieben, so, hast du es nicht probiert? So, also, ne, also diese, das gar nicht so automatisch irgendwie was probiert, was abgeschmeckt wird oder das, wie soll ich sagen, also einfach, dass ich an und beim Backen macht es ja durchaus Sinn, aber dass sich an Rezepten so festgeklammert wird, dass man wirklich denkt, oh, ich habe keine Petersilie zu Hause, jetzt kann ich das heute nicht machen. Und ich versuche wirklich in diesem Buch sozusagen ein Plädoyer dafür zu geben, sich zu trauen, lockerer zu werden. Ich bin jemand, der das so ganz automatisch macht. Also das ist wieder die Experimentierfreude und die Neugierde. Und ich glaube, dass man das vermitteln und einfach üben kann. Also zum Beispiel eine Komponente im Buch ist auch, dass es Seiten gibt, wo die Leute selber was notieren können. Viele Menschen haben ja so eine totale Hemmschwelle, in Kochbücher was reinzuschreiben. Ich bin jemand, ich mache Eselsohren rein. Ich notiere mir, wenn ich irgendwie was abändere oder
du
so.
Du bist das.
Ja, ja. Also die dürfen richtig benutzt ausschauen.
Ich finde, Kochbücher sind die einzigen und Backbücher sind die einzigen Bücher, die benutzt aussehen dürfen.
Ja.
Da dürfen auch Fettflecke drin sein und alles.
Das sind dann die besten Rezepte, die man am häufigsten gemacht hat.
Also da schlägst du genau in eine Kerbe zwischen meiner Freundin Iris und mir, die auch wie du ist. Also ihre Backbücher sind rein und nein, das schreibe ich direkt rein, das streiche ich durch und weniger Zucker und schreibe die Zuckermenge und so. Und ich immer so, weil ich weiß auch nicht, warum ich meine Back- und Kochbücher so heilig und jetzt fange ich langsam damit an, aber es ist ein weiter Weg, bis ich da mal erst mit Bleistift.
Es gibt Bücher, da darf man das und Bücher, da darf man das nicht.
Aber ihr habt recht, es gibt zum Beispiel Rezepte, die so viel Fettflecken haben, weil ich die einfach natürlich oft gemacht habe und das stimmt, das sind eigentlich, wenn man mal so durchgeht, da wo die meisten Fettflecken sind, das ist eigentlich das Rezept, was am meisten genutzt wird.
Findet man dann meistens auch schneller im Buch. Also wenn man jetzt kein Post-it drin hat und das ist schon so abgegriffen.
Also Post-its mache ich auch, aber drin reinschreiben, finde ich.
Ja, wie gesagt, und das
eigentlich
ist zum Beispiel...
Man wird sie ja auch nicht wieder weiter verschenken oder verkaufen wahrscheinlich. Und selbst wenn, dann hat der ja sozusagen, der oder diejenige,
die besten
das Wissen.
Insider-Tipps.
Ja. Aber was du sagst mit diesem, ich hoffe, das schmeckt, das stimmt, dass man sagt das immer so, das ist auch so eine Floskel, die man halt über Jahrhunderte benutzt, sag ich mal. Ich bin ja so, meine Freundin Vera sagt immer zu mir, Ole ist der Einzige, der, wenn er kocht und es dann mit seinen Gästen isst, völlig ausrastet. Und so bin ich immer, das ist ja
wenn
Wahnsinn.
Ich immer was hinstelle zum Essen, sage ich immer so, also mir schmeckt es. Ja.
Aber weil ich auch so Mensch bin, ich liebe es zu essen und gut, halt auch so. Und wenn was gelingt, weiß ich mal, also das ist jetzt, also hier das Curry, das Thailändische, das ist nicht zu scharf, also da ist ja so genau die richtige Säure und so. Und ich finde das auch schön. Ich finde das auch schön, wenn mir was für mich gelungen ist, ob es den anderen schmeckt. Ist mir in dem Moment erstmal egal.
Das ist eine optimale Einstellung. Oder? Aber ich habe das Gefühl, ganz viele Menschen brauchen da so einen, ich sage jetzt nicht einen Fuß drin, so einen Schubs, sage ich jetzt mal. Und wirklich dieses, keine Ahnung. Und ich versuche, also was mein Ansatz ist sozusagen, das zu vermitteln, wie ich selber dran gehe. Und also ganz banales Beispiel. Ich habe letzte Woche, ich hatte in meiner Biokiste grüne Tomaten, die von unserer Genossenschaft, die sind einfach nicht mehr, also manchmal kann man die noch so ein bisschen nachreifen lassen, die man so zu den Äpfeln legt oder so. Die wurden einfach nicht mehr rot. Dann habe ich natürlich recherchiert, was gibt's für Rezepte mit
fried
grünen Tomaten.
Green Tomatoes.
Ich kenne den Film. Und habe die dann auch fried gemacht. Also habe quasi wie eine Panade mit Semmelbrösel-Panade und so ein bisschen mit Stärkemehl so mir angerührt. Das war super lecker. Und dann hatte ich aber noch übrig von dieser Panade und dieser Stärkesuppe. Und dann habe ich das immer in die Pfanne geschmissen und habe einen Pfannkuchen draus gemacht, weil ich dachte so...
Ah, das sind die falschen Schnitzel. Kennst du das, wenn...
Genau, diese, genau, ja, ja, der Rest. Der,
meine Mutter, wenn die Schnitzel gemacht hat, dann blieb ja immer so Panade übrig und Ei. Und dann hat sie das zusammen gemacht und dann hat sie es auch gebraten. Sah ja aus wie ein Schnitzel. Ja. Und es war ganz schlimm, wenn mein Vater das erwischt hat, weil da war kein Fleisch drin.
Aber manche mögen genau aber das ich ja
liebe,
total gerne.
Ich liebe das. Das schmeckt so lecker. Meist nur Panade, gebratene Panade.
Und die könnte man... Total. Guck mal, jetzt bin ich schon in deinem Spirit. Ja. Die könnte man dann ja, wenn man sie gebraten hat, auch ein bisschen zerkleinern, da noch Petersilie drüber oder ein bisschen noch würzen.
Du kannst sie mit Petersilie braten. Bei uns gab es gestern Kräuterschnitzel. Ah, da war in der Panade ganz viele Kräuter. Das ist auch ziemlich geil.
Siehst du, was ich gemacht habe? Weil der war ziemlich dünn. Dieser, jetzt war wie so ein Pfannkuchen. Mhm. Ich habe dann so wie eine Frittatensuppe. Ich habe das dann in der Gemüsebrühe gegessen.
Auch lecker.
Und, stimmt. Genau. Und das, also so diese Gedankengänge versuche ich zu vermitteln. Wirklich so dieses, trau dich einfach mal, schmeiß was in die Pfanne, schmeiß was in den Ofen, ganz viele Dinge, vielleicht noch ein Beispiel, man kann sich so viel selber herleiten, wenn man sich traut. Ich hatte vor ein paar Wochen in dieser Kiste sehr viel Stangensellerie mit ganz viel Sellerieblättern dran. Dann hast du da irgendwie diese Mengen an Sellerieblättern und die sind ja sehr geschmacksintensiv.
Oh, ich liebe das als Suppe, einfach nur mit Kartoffeln.
Genau, aber es war so viel und dann habe ich zum Beispiel einen Teil davon habe ich getrocknet, so als Gewürz, als Suppengewürz eben, kann man ja dann auch gut im Winter so einfach ausgebreitet, selbst bei Zimmertemperatur oder ein bisschen im Backofen. Und dann hat eben auch eine Followerin gefragt, was kann ich denn sonst noch damit machen? Da habe ich gesagt, guck, du kannst dir das im Grunde selber herleiten. Wenn es was ist, was man roh essen kann, Kartoffeln sollte man jetzt nicht roh essen, aber so ein Sellerieblatt, einfach mal reinbeißen. Dann schmeckst du irgendwie, wie es schmeckt. Es ist relativ intensiv und es ist relativ hart. Das heißt, es ist jetzt nichts, was ich in einer großen Menge verwenden würde, sondern eher so als Gewürz, wo dazu. Und ich würde es vielleicht auch nicht im Ganzen roh verwenden, weil es hat eine sehr harte Struktur. Das heißt, ich würde es eher klein schnippeln oder wo mitkochen. Und weißt du, mit diesen Gedankengängen kann man sich oft, oder wie du einfach in den Wirsing reingebissen hast, in den Strunk, kann man durchprobieren und ausprobieren, sich selber überlegen, wie man Dinge verwenden kann.
Das ist ja auch eigentlich, dass wir im Endeffekt vor Jahrmillionen oder ich weiß nicht, wie lange sind wir auf der Erde, wir Menschen? Wann,
schon eine ganze Weile.
Schon eine Weile, ne?
Wann, also für uns.
Wann war der erste Millionen Affe, der angefangen hat zu sagen, oh, ich kann sprechen, hallo. aber das frage ich, weil ich schreibe ja gerade an meinem neuen Solo-Programm, an meinem Comedy-Programm. Ich würde gerne so eine Nummer schreiben, über wie sind Leute eigentlich drauf gekommen, ne? Also wie, wie ist man
super
dann
spannend.
So, ja, also und dann ein bisschen überhöhen natürlich mit, ne, so, also wie ist man überhaupt drauf gekommen, Sauerteig? Also wann hat jemand entdeckt?
Bestes Beispiel.
Ne, so, also, da passiert was mit dem Mehl, da musste man ja auch schon irgendwie eine Art von Mehl haben. So. Und dann hat das einer zu lange in der Sonne gelassen, hat das benutzt und das Brot geht ja auf. Weil ich habe mir mal sagen, dass im Römischen Reich war das Brot sehr hart wohl irgendwie. Da hatte man noch keine Triebmittel oder so.
Nee, glaub,
und das finde ich halt, das ist dieser Ansatz, den du ja hast, dass du sagst, guck doch einfach hin, überlegt ein bisschen und probiert es halt auch aus. So irgendwie. Und das finde ich eigentlich, wenn wir da wieder so nur so zu 5% hinkommen, ist schon viel erreicht, oder?
Genau, Sauerteig ist das schönste Beispiel. Ja. Meines Wissens nach im alten Ägypten hat das jemand so aus Versehen in der Sonne stehen lassen.
Ja.
genau, weil davor gab es ja nur so eben so in Fladen gebackenes Brot, also Brot oder Brotähnliches gibt es ja schon recht lang. Genau, und das eben einerseits diese Neugierde, auch dieses sich trauen, weil es hat einfach mit Mut zu tun. Und das eben kombiniert schon mit einem gewissen Basiswissen. Ne? Also wenn man so ganz blanko reingeht, dann... Aber Trial and Error
ist ja immer mein Satz,
ein ganz wichtiger
ausprobieren
Punkt.
Ausprobieren und auch verlieren. Weil letztendlich, bevor du es wegschmeißt, lieber was ausprobieren. Wegschmeißen kannst du es dann immer noch, wenn es wirklich ganz schief gegangen ist. Ja, ist ja so. Ja. Also bevor ich irgendwie... Das stimmt. Also ich finde, dass wir, wenn wir da wieder rangehen, finde ich das eine gute Idee.
Und eine ganz wichtige Botschaft von meinem Buch ist tatsächlich auch, weil wir es vorhin schon mit der Bolognese aus dem Päckchen hatten, wirklich selber zu kochen. Das ist einfach... ich habe im Vorfeld auch meine Follower gefragt, würdest du gerne mehr kochen? Was hält dich davon ab? Und bei ganz vielen ist es eben das Zeitargument. Und klar, das kenne ich selber. Ich arbeite ja auch als Köchin. Und wenn man ganz ehrlich nach einer 9-Stunden-Schicht nach Hause kommt, ist man auch nicht mehr so motiviert, irgendwie zu Hause noch was zu kochen. Aber es ist halt ein bisschen ein Teufelskreis, weil je mehr du dich mit Kochen beschäftigst und auch das schon so ein bisschen internalisiert hast, desto schneller kannst du auch in 15, 20 Minuten mal ein Abendessen zusammenzaubern. Und
aber
dann,
ich denke immer, was hält einen ab vom Kochen? Was machst du in der Zeit, in der du kochen
viele
könntest?
Viele haben wirklich die sind so... ich glaube noch nicht mal, dass viele das so thematisieren können in dem Moment. Aber viele sagen, also ich habe auch mit vielen Menschen gesprochen, die... Ja. natürlich 9-to-5 arbeiten, sag ich jetzt mal so am Tag, so. Und die sagen, ja, und dann noch das Schnibbeln, ne, das Schnibbeln. Sag ich, pass auf, dann mach das doch so, dass du am Sonntag schon mal für 3 Tage vorschnibbelst, das in Tupper tust und in den Kühlschrank. Wir hatten das neulich
das
auch.
Das mache ich
auch,
ganz oft, ja, hatten, aus Zeitgründen, wenn du die Kinder abgeholt hast, klar, aus der Kita, und dann hast du nicht so viel Zeit, dann irgendwie alles zu schnippeln.
Mein Freund hatte neulich auch, wir hatten auch ganz viel Stangensellerie und Möhren und hat das alles zusammengeschnippelt und wollte eigentlich was machen, dann haben wir aber was anderes gekocht am nächsten Tag. Irgendwann habe ich das gefunden und dann sag ich, du, bevor es schlecht wird, ich wollte eine Bolognese machen, eigentlich kommt das da nicht rein, aber ich kann doch Gemüse mit anbraten, mit da rein. Ist ja, und dann war die Bolognese halt mal ein bisschen mehr gemüselastiger und weniger Fleisch.
Wir
und
machen so eine sehr gute, oh, und das kann ich nämlich, vegetarische Bolognese. Ja. Die besteht nur aus Gemüse und du denkst wirklich, das sieht aus wie Hackfleisch, aber das ist nur Gemüse.
Und das glaube ich wirklich, wenn wir wieder so diesen alten Gedanken haben irgendwie, dann finde ich das eine, also wie du schon sagst, man kann glaube ich auch einiges herleiten und dann auch ausprobieren und einfach mal gucken.
Genau, und tatsächlich ist ein gutes Gerät auch die halbe Miete. Mhm. Also wenn es jetzt wirklich ums olle Schnippeln geht, ich habe auch so eine Küchenmaschine, genau, mit so einem Einsatz, zucki. Also wenn ich
einer aus der DDR von meiner Mama, der gute alte Multiboy.
Ja,
der läuft immer noch, ne?
Der läuft und läuft,
wenn er Scott-Service
hat. Ich glaube, es ist eigentlich ein russischer Motor da drin, der läuft und läuft wie ein Panzer. Also
die alten Küchenmaschinen, das ist auch so ein Phänomen. Ja, oder zum Beispiel so eine Mandoline, wo man ganz fein,
ne? Habe ich mir neulich gerade wieder gekauft. Ich hatte meine weggeschmissen, weil ich mich mal dermaßen geschnitten habe.
Da muss man aufpassen.
Ja, ja. Und jetzt habe ich eine gekauft, also auch wieder eine ganz, also so ein Gemüsehobel.
Ich kann nur das Instrument.
Nein, so ein Gemüsehobel, so ein ganz scharfer mit verschiedenen Einsätzen, wo du eben halt ganz dünne Scheiben machen kannst. So Gemüsehobel.
Ach, mein Dorschi.
Nee, einfach so ein...
Nee, so eine Reibe mehr, so, weißt du, wo du so ganz feine Scheiben machen kannst.
Ja, die hat so ein V-Messer und dann hast du verschiedene Einsätze. Und meine, die ich jetzt gekauft hatte, die kamen sogar mit Schutzhandschuhen, weil die super funktionieren und natürlich auch mit diesem Ding.
Mit diesem Aufsatz.
Ich habe so eine aus Metall, das ist auch immer, da geht immer der letzte Rest, den kann man nicht runterrubbeln,
muss man auch nicht, den kann man so essen.
Ja. Und ich bin so happy, dass ich das wieder habe, weil also das so toll ist, gerade so Sachen ganz fein zu schneiden. Ich will nämlich gerne mal so eine, wie ich das doch in dem Film Ratatouille von Pixar gesehen habe, so eine Ratatouille machen, wo alles schön aufgefächert und auch hübsch aussieht.
Das Schlimme ist, ich habe auch so eine Schneidemaschine, die ist so toll, die haben wir auch bei Sweet and Easy eingesetzt, da kannst du hauchdünne Melonscheiben mitmachen, aber ich habe in der Küche keinen Platz dafür.
Ich habe auch, wir dürfen nicht.
So eine, da könntest du auch einen ganzen Schinken ran.
Ja, wir dürfen nichts mehr an Geräten kaufen, das ist alles, ich weiß nicht mehr, wo ich meinen Teig kneten soll.
Ich kenne das sehr gut.
So, wir sind auch leider schon wieder, es neigt sich.
Ich habe jetzt schon den zweiten Keks gegessen. Ich bin sehr begeistert von diesen Keksen.
Genau, wir kommen jetzt.
Wir müssen jetzt ganz schnell die Dose leer machen, wolltest du sagen.
Die Dose müssen wir jetzt leer machen und während wir das tun, kann Sophia mal uns erklären, was da genau alles drin ist.
Nehme ich doch noch einen Keks.
Na, ich auch. Du musst jetzt nicht die Mengenangaben, so einfach nur so, man das so ungefähr macht. Wir werden es dann veröffentlichen. Mhm. Ihr müsst es nachbacken und dann mit Hashtag Sweet and Easy versehen.
Hashtag Krümelmonster.
Nein, das kann als zweiten Hashtag Krümelmonster. und Hashtag Sweet and Easy auf Instagram. Und dann gucken wir, ob ihr die auch so schön gemacht habt.
Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, das ist das Keks-Grundrezept aus meinem Buch Die kleine Hoffmann. Und die Basis ist als Süßungsmittel ein Sirup. Also da kann man eben Ahornsirup oder einen Agavensirup. Man könnte auch einen Zuckersirup sich selber machen. Das ist halt wichtig, dass es flüssig ist, weil dann verbindet sich es besser mit einer Nussbutter oder einem Nussmus. Also eben, das ist jetzt mit Tahini, es geht mit Erdnussbutter, mit Mandelmus.
Erdnussbutter, olé.
Olé. Und dann kommen entweder gemahlene Nüsse oder Mehl dazu. Das heißt, man kann sie auch komplett glutenfrei backen. Man kann das Mehl auch weglassen. Haferflocken oder andere Getreideflocken, Backpulver, Kakaopulver. Ich mache immer noch ein bisschen Hanfsamen mit rein, ist auch gesund. Und eine Prise Salz. Und das wird einfach nur
bei wie viel?
180 Grad, ungefähr 10 Minuten, so. 10, 12 Minuten so.
Genau.
Super.
Genau. Wirklich lecker.
Ja.
So, jetzt müssen wir Sophia so entlassen mit dem Vollmond. Nein, Sophia, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war eine tolle Sendung. Wir haben viel gelernt.
Wir werden sofort das neue Buch kaufen.
Genau, das neue Buch, die kleine Hoffmann, eigentlich wahrscheinlich entweder jetzt diese oder nächste Woche.
Man kann sich sowas vorbestellen.
Genau.
Man kann auch, egal wann ihr es wird, man kann es vorbestellen. Fertig
man kann
aus.
Auch einfach, falls man es vergisst, dieses Rezept hier sich runterzuladen, kann man sich das Buch kaufen.
Es ist auch fast für euch jetzt ein Pflichtkauf. Wir wollen euch nicht drängen. Aber es ist, also eigentlich müsst ihr, könnt gar nicht anders.
Es ist eigentlich wirklich für jeden geeignet.
So.
Ja.
Und ja, wir wünschen dir alles Gute und vielen Dank, dass du da warst. Ich habe wirklich wahnsinnig viel gelernt. Und wir werden uns bestimmt wiedersehen. Wir machen bestimmt nochmal so eine Runde.
Oh ja. Ne? Zumindest müssen wir nochmal so eine Torte backen, so eine Brottorte. Ja.
So. Danke für die
Einladung. Die war so lecker.
Ja.
Die hat auch meinem Mann geschmeckt, weil ich habe die Hälfte noch mitgenommen. Durfte keiner ran.
Und ja, ihr schaltet gerne wieder ein bei Sweet and Easy, der Podcast, oder Sweet and Easy auf Six.
Genau. Und wenn ihr lustige Anregungen habt, könnt ihr das auch bei Instagram, könnt ihr uns gerne verlinken.
Wenn ihr mich sehen wollt auf Tour, ist gerade schwierig, weil wir immer noch im Lockdown sind und die Mutti nicht weiß, was sie zu Hause, außer viel zu backen, mache ich, also weiß ich nicht, ich spreche schon zu Hause vom Spiegel mein Programm eigentlich. Aber auf olelehmann.de und auch auf Instagram, man kann mir auch folgen. Ich habe auch noch einen anderen kleinen Podcast, nur für mich, da labere ich einfach nur über mein Leben. Ist total langweilig, Butter bei die Fische, hört mal rein.
So. Und wir hoffen natürlich, dass ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid und zuhört.
Du musst jetzt den Schluss machen, weil ich esse. Ja? Hm?
Aber ich habe auch überall noch Kekscreme in den Zähnen.
Ich kann auch den Schluss machen.
Sophia, mach den Schluss.
Ja, du darfst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war sehr schön bei euch und man hört euch beim nächsten Mal, nehme ich an.
Das super.
Bis dann. Genau so. Tschüss.
Tschüss.